Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC.
Ich muss mich gleich von vornherein entschuldigen dafür, dass ihr keine Notizen habt. Da ist irgendwas schiefgelaufen. Ihr habt Notizen auf euren CDs, aber die nützen euch jetzt überhaupt nichts beim Vortrag. Es wird vielleicht ein bisschen schwer zu folgen sein, aber ich werde es langsam und versuchen, deutlich zu sprechen und dass ihr doch mitkommt. Ja, es geht um eine Betrachtung der biblischen Apologetik. Und zwar im Gegensatz zu der weit verbreiteten falschen Vorstellung geht es bei der Apologetik um viel mehr als nur um die Verteidigung des Evangeliums oder die Verteidigung der Existenz Gottes gegenüber einem eingefleischten Atheisten. Die Apologetik ist etwas sehr Umfassendes, was Vielseitiges und Abwechslungsreiches. Der Hauptzweck der Apologetik ist uns in der Schrift gegeben. Hoffentlich ist das aus der Schrift. Und zwar finden wir aus 1. Petrus 3, Vers 15, könnt ihr aufschreiben. Da heißt es: Und seid allezeit bereit zur Verantwortung gegen jedermann, der Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Wenn wir diesen Vers uns betrachten, dann merken wir, dass die Apologetik das gesamte Spektrum der Bibel abdeckt und beschränkt sich also nicht nur auf die Beweisführung, wo es um die Existenz Gottes geht. Folglich sollten wir als Hirten und Gläubigen in der Lage sein, jederzeit angemessene Antworten geben auf die Fragen, die uns Leute stellen, ob sie aus purer Neugier sind oder aber auch, ob Leute Einwände haben hinsichtlich des christlichen Glaubens. Nun, ich möchte heute Nachmittag hier keine rein theologischen oder philosophische Vorlesung halten, obwohl der Vortrag von theologischer Natur ist. Ich möchte auch kein System von irgendwelchen verwirrenden technischen Argumenten geben, aber ich möchte euch heute Morgen herausfordern, darüber nachzudenken, wie ihr, jeder einzelne von euch, den Glauben persönlich verteidigen könnt. Deine Argumente sollen dabei biblisch sein, sodass sie dem Ungläubigen gegenüber wirksam sind und als Mittel in der Evangelisation eingesetzt werden kann. Apologetik unterstützt und geht mit der Evangelisation Hand in Hand, das werden wir noch sehen. Unglücklicherweise weicht die heutige Apologetik, so wie sie heute gehandhabt wird, den heidnischen Angriffen bestenfalls mittels irgendwelcher christlichen Beweise und Argumente aus. Und man verpasst es dabei, die Ungläubigen zu entwaffnen und mit der Wahrheit zu begegnen. Mein Ziel ist heute und für morgen, das ist auf eine Fortsetzung aufgebaut, euch die grundlegenden Prinzipien biblischer Apologetik vorzustellen. Es wird keinen allumfassenden Vortrag geben. Wir können nicht viel in die Geschichte gehen. Das haben andere schon gemacht. Aber bei diesen Prinzipien wird es unweigerlich zu einem Frontalzusammenstoß kommen. Das heißt, wir packen das Problem an der Wurzel an, beschäftigen uns mit den Grundvoraussetzungen, das heißt mit Prämissen. Wir nennen diese Vorgehensweise der Apologetik präsumptionale Apologetik. Kriegt keinen Schreck. Das ist die Präsumption. Wenn man Präsumption hat, dann hat man gewisse Voraussetzungen. Oder deshalb, wie Dr. Erdmann, der unlängst einen Vortrag beim EBTC gehalten hat, sie genannt hat, die prämissenorientierte Apologetik. Ich werde im Verlauf noch darauf eingehen, was das jetzt im Einzelnen bedeutet. Kriegt keine Angst. Wir kommen heute nicht mal ganz zu dem, was das bedeutet. Aber wir werden einige grundsätzliche Dinge vorab wegnehmen müssen. Ein altes Sprichwort ist, gib Ehre, wem Ehre gebührt. Ich habe meine Apologetik am Master's Seminary gelernt. Mein Professor Dr. Stitzinger hat mich die Apologetik verstehen gelernt. Ich habe vorher keine Ahnung gehabt, habe oftmals falsch verhalten in der Verteidigung des Glaubens. Deshalb ihm meinen Dank. Aber für diese Notizen auch besonders Dank Dr. Semek, der seine Notizen allen gerne zur Verfügung stellt, und auch Cary Green, der diese Notizen ins Englische zusammengestellt hat und überarbeitet hat. Und dann Martin Mann, unser Übersetzer, hat sie weitgehend übersetzt. Ich habe sie dann anschließend nochmal überarbeitet. Ich möchte darauf aufmerksam machen, dass wir, das ist das EBDC, das Europäische Bibeltrainingszentrum, das ja auch hier unten in diesen Räumlichkeiten jetzt ihr neues Zuhause gefunden hat, wir gehören zu einer der wenigen Ausbildungsstätten, die die präsumptionale Apologetik vertreten. Zu meiner Freude ist das ist die Wort des Lebens Bibelschule in Bezug auf dieses Thema ganz auf unserer Wellenlänge. Das war eigentlich eine Überraschung für uns, als wir das gesehen haben. Wir haben uns sehr gefreut. Im Sommer hatten wir zu diesem Thema mit Dr. Erdmann als Referenten ein 5 Tage langes Seminar. Wenn jemand von euch wirklich weitergehende, richtig tiefe, weitergehende historische Fragen hat über die Apologetik, dann könnt ihr sicherlich seine Weisheit anzapfen. Er ist der Experte, er ist ein Historiker, er hat einen Doktor der Geschichte, er ist ein Geschichtsprofessor sozusagen und Experte auf diesem Gebiet, wahrscheinlich einzigartig in Deutschland, möchte ich mal so behaupten. Was ist Apologetik? Definition, das Wort Apologetik stammt aus dem griechischen Wort Apologia. Dieses Wort kommt auch hier, wie wir gerade gelesen haben, in 1. Petrus 3, Vers 15 vor. Die eigentliche Bedeutung des Begriffs bedeutet eine Verteidigung oder eine Erwiderung auf eine förmliche Anklage. Eine Verteidigung, eine Erwiderung auf eine förmliche Anklage. Dieser Begriff Apologia ist mehrere Male im Neuen Testament zu finden. Ihr werdet das deutsche Wort Apologetik nirgends finden. Stattdessen wird dort Verteidigung stehen, so wie es im 1. Korinther 9, Vers 3 als Beispiel. Da sagt Paulus, meine Verteidigung von denen, die mich zur Unterstützung ziehen, ist diese, ... Ja? Es gibt einige Stellen, die ich jetzt nur kurz euch gebe, die könnt ihr selber mal nachschlagen. Wir haben nicht die Zeit, dem allen nachzugehen. Da ist Apostelgeschichte 22, Vers 1, Apostelgeschichte 24, 10, Apostelgeschichte 25, 16, dann gerade das 1. Korinther 9, Vers 3 und 2. Korinther 7, Vers 11, Philipper 1, 7. Wir kommen auf einige dieser Stellen noch zu sprechen, die sind hier in diesem Text enthalten. Philipper 1, Vers 16, 2. Timotheus 4, 16 und dann die sogenannte Magna Carta ist der 1. Petrusbrief, Kapitel 3, Vers 15. Wenn wir von biblischer Apologetik sprechen, meinen wir Folgendes. Das ist die Unschuld Christi in Bezug auf die gegen ihn erhobenen Anklagen darzulegen und zu erläutern. Okay. Die Unschuld in Bezug auf die gegen ihn erhobenen Anklagen werden dargelegt und erklärt in der Apologetik. In der biblischen Apologetik ist das Thema. Förmlicher ausgedrückt, es ist die Bestätigung der christlichen Weltanschauung im Angesicht verschiedener nichtchristlicher Weltanschauungen. Es ist der Schutz des Christentums vor Angriffen. Wir sehen Paulus zum Beispiel in Apostelgeschichte 22, Vers 1, als er seine Verteidigungsrede gibt vor dem Volk. Wir sehen Paulus vor Felix, dem Statthalter, in Apostelgeschichte 24, 10. Ich habe euch die Verse gegeben, und Vers 10 und 11. Dann Apostelgeschichte 26, 1, Paulus vor Festus und Herodes Agrippa dem Zweiten. Dort kommen diese Begriffe zum Ausdruck. Nun, ihr könnt euch sicherlich jetzt fragen, in welcher Art und Weise hat die Apologetik jetzt eine Beziehung zu der Evangelisation oder hat sie überhaupt eine Beziehung? Ich will euch sagen, sie hat eine. Apologetik ist evangelistisch und wesentlicher Bestandteil der Evangelisation. Es unterstützt die Evangelisation in jeder Art und Weise. Auch der Apostel Paulus hat Apologetik mit Evangelisation verbunden. Und das wollen wir jetzt aufschlagen. Philipper 1, Vers 7. Schlagt mal auf Philipper 1, Vers 7. Wer das hat, kann das gerne mal lesen.
ist ja nur recht, dass ihr von euch allen denke, dass ich so von euch allen denke, weil ich euch im Herzen trage, die ihr alle sowohl in meinen Fesseln als auch bei der Verteidigung und Bekräftigung des Evangeliums mit mir Anteil habt an der Gnade.
Genau. Paulus schreibt hier aus seiner ersten römischen Gefangenschaft, schreibt an die gläubigen Philippi. Er spricht, dass sie Anteil haben an der Verteidigung und Bekräftigung des Evangeliums. Das heißt, er bringt die beiden Dinge miteinander in Verbindung. Sie haben miteinander zu tun. Verteidigung ist das Wort hier Apologia. Die Apologia bringt er mit der Bekräftigung des Evangeliums, das ist die Elberfelder Übersetzung, die das so sagt, die Bekräftigung des Evangeliums in Verbindung. Nun, Apologetik ist aus der Schrift eine moralische Verpflichtung. Ich habe schon gesagt, das erste Petrusbrief, Kapitel 3, 15, die Magna Carta der apologetischen Texte ist, da heißt es nochmal, sondern haltet den Herrn Christus in euren Herzen heilig, seid aber jederzeit bereit zur Verantwortung, zur Apologia, jedem gegenüber, der Rechenschaft von euch über die Hoffnung in euch fordert. Das heißt, dass die biblische Apologetik für uns keine Option ist, dass wir sagen können, naja, oh, wenn ich Lust habe, benutze ich sie, wenn nicht, dann nicht. Nein, ist keine Option, ist eine Verpflichtung, eine moralische Verpflichtung. Wir müssen, heißt es hier, jederzeit bereit sein, das Evangelium zu verteidigen. Dieser Aufruf richtet sich nicht nur an Älteste oder an Hirten, sondern an oder Lehrer der Gemeinde, sondern an jeden Gläubigen am Leib Jesu Christi. Das gilt an gilt für Frauen so und das gilt an Kinder so. Selbst Kinder können den Glauben, den sie haben, verteidigen. Ich weiß nicht, als ich damals in meiner Jugendgruppe war, hat man eine falsche Ansicht vertreten. Da heißt es, Gott hat uns nicht zu Verteidigern seines Wortes berufen, sondern nur zu Verkündigern. Ich erinnere mich noch so genau daran. Das stimmt nicht. Wenn wir den Judasbrief uns ansehen, Judas Vers 3, es gibt nur ein Kapitel da, Kapitel 1, 3, da heißt es, Geliebte, da ich allen Fleiß anwandte, euch über unser gemeinsames Heil zu schreiben, war ich genötigt, euch zu schreiben und zu ermahnen, für den einen für alle Mal den heiligen überlieferten Glauben zu was? Zu kämpfen. Sich einzusetzen. Die Arme hochzukrempeln und den Glauben zu verteidigen. Judas war dabei, über die Soteriologie, über die Lehre des Heils zu sprechen, aber er sah sich genötigt, sie zu ermahnen und zu sagen, hey, setzt euch für den Kampf des Glaubens ein. Ich möchte dabei sagen, dass die Apologetik nicht eine Überredung ist oder ein Austricksen von irgendwelchen Leuten. Sie ist nicht subjektiv, sie ist nicht relativ, sondern sie ist das Wirken des Geistes. Ich kann euch das näher erklären, wenn ihr das wollt, was es bedeutet, aber ich habe leider keine Zeit, ich habe ein bestimmtes Ziel vor Augen und das muss ich leider heute schaffen. Apologetik ist ein großes Thema, aber ich denke, ihr kriegt einen super Überblick über das Thema. Bei der Apologetik geht es darum, dass wir eine Antwort bezüglich der Hoffnung, die in uns ist, geben und diese auch begründen. Und ich sage, naja, ich glaube halt, muss auch glauben. Ja? Solch eine Antwort wird die Ungläubigen, wenn du eine richtige Begründung bringst, zum Schweigen bringen, dass sie nichts mehr zu sagen haben. Schlagt einmal auf Psalm 8, Vers 2. Alle, die revidierte Elberfelder haben, müssen Vers 3 lesen. Psalm 8, Vers 2. Revidierte Elberfelder, Vers 3. Da heißt es, aus dem Munde der Kinder und Säuglinge hast du Macht gegründet, um deiner Bedränger willen, um zum Schweigen zu bringen den Feind und den Rachgierigen. Was steht hier? Aus dem Munde der Kinder und Säuglinge hast du Macht gegründet? Ich sag euch, dass Kinder eine Antwort geben, die können Erwachsene zum Schweigen bringen. Indem sie die Wahrheit präsentieren. Wenn ich meine kleine Tochter ist 6 Jahre alt, frage, wer hat die Welt gemacht, dann antwortet sie eindeutig, Gott. Das entspricht der Wahrheit. Sie kann das, weil sie der Offenbarung des Wortes Gottes glaubt, weil sie dem glaubt, was ihr die Eltern beigebracht haben. Und es bringt letztlich, wenn wir dann den Glauben verteidigen, jeden Ungläubigen zum Schweigen. Er hat nichts mehr zu sagen. Römer 3, Vers 19 heißt es, könnt ihr euch aufschreiben, da heißt es, wir wissen aber, dass alles, was das Gesetz sagt, es denen sagt, die unter dem Gesetz sind, damit jeder Mund gestopft werde und die ganze Welt dem Gericht Gottes verfallen sei. Okay. Die Ungläubigen stehen wörtlich, und das dürfte aufschlagen, Römer 1, Vers 20, ohne Apologie da. Die Ungläubigen stehen nach Römer 1, da ist das Wort Anapologetus, wird da genannt, also das Wort Anna ist ohne, sie stehen ohne Apologie da. Sie haben keine Verteidigung, Römer 1, Vers 20. Da heißt es denn, sein unsichtbares Wesen, das ist Gottes unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, so dass sie, das sind die Ungläubigen, keine Entschuldigung haben. Das heißt, sie haben keine Verteidigung. Eines Tages, wenn der Ungläubige vor Gott steht, hat er keine Verteidigung, weil er weiß, dass es einen Gott gibt. Und zwar anhand der Tatsache, dass er die Schöpfung wahrnehmen kann. Die Schöpfung ist gut genug, dass der Mensch keine Verteidigung hat. Biblische Apologetik liefert rationale Antworten im richtigen Kontext. Wisst ihr was, wenn wir auch von der Bibel her argumentieren, das ist rationales Denken. Ungläubige argumentieren irrational, entspricht nicht der Wahrheit. Deshalb, wenn wir von der Wahrheit kommen, argumentieren wir rational. Das ist die einzige rationale Antwort. Deshalb im richtigen Maße liefern wir rationale Antworten. Aber Achtung, wir müssen Streitsüchtigkeit vermeiden. Eins der Kriterien für den Diener Gottes ist im 2. Timotheusbrief zu finden, Kapitel 2, 24 und 25, da heißt es, ein Knecht des Herrn aber soll nicht streiten, sondern milde sein gegen jedermann, fähig zu lehren, standhaft im Tragen von Bosheiten und was? Und die Widersacher in Sanftmut zurechtweisen und hoffen, ob ihm Gott nicht etwa Buße gebe zur Erkenntnis der Wahrheit. Ja, wir kommen zwar mit rationalen Antworten, aber wir müssen das ohne Streitsucht und in Demut tun. Ich sage immer, der Christ braucht DSL. Die Leute gucken mir an, wieso brauchen wir DSL? Ich habe ISDN. Nein, Demut, Sanftmut und Langmut. Ja? Epheser 4, 15 heißt das, lasst uns die Wahrheit reden in Liebe und in allem hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist, in Liebe reden. Oh, wir können auch die Wahrheit jemandem um die Ohren klatschen. Das können wir auch. Aber das entspricht nicht biblischer Apologetik. Bedenken wir immer 1. Korinther 13, die Verse, das hohe Lied der Liebe 1 bis 7. Wir dürfen die Prinzipien der Liebe niemals vergessen. Euch geht das sicherlich auch so, dass ihr manchmal in Gesprächen mit dem Nichtchristen vielleicht einen innerlichen Erregtheit spürt, die nicht aus einem heiligen Zorn herauswächst, sondern weil ihr persönlich geärgert seid oder verletzt worden seid. Das darf nicht sein. Wir dürfen nicht aus Ärger zurückschlagen. Wir dürfen wohl aus einem Ergrimmen, so wie es Paulus auch in seiner Rede am Areopag in Apostelgeschichte 17 der Fall war, das dürfen wir wohl, aber nie aus persönlichem Verletztsein. Kurz zusammenzufassen nochmal, was ich gesagt habe. Warum verteidigen wir den Glauben? Erstens, es ist ein Gebot. Aus dem gleichen Grund evangelisieren wir auch, oder? Weil es ein Gebot ist. Zweitens, wir verteidigen Christus, wenn sich Leute über ihn lustig machen. Nicht, wenn sie uns über uns lustig machen. Ja, das müssen wir immer auseinanderhalten. Bitte nehmt nie Angriffe persönlich. Nie persönlich nehmen. Das sind die größten Konflikte, die wir in unseren Gemeinden haben, dass Leute das alles persönlich nehmen. Wir werden angegriffen, weil wir Gottes Kinder sind, weil wir seine Meinung vertreten, weil wir das Wort Gottes vertreten, aber nicht, wir sollten nicht angegriffen werden wegen unserer Person. Drittens können wir festhalten, dass obwohl Gott nichts und niemanden braucht, er braucht wirklich niemanden, er braucht auch keine Verteidiger eigentlich, hat er sich trotzdem dazu entschieden, uns zum Erreichen seiner Ziele einzusetzen. Wenn ihr Apostelgeschichte 17, 25 im Kopf habt, und ich bin mir sicher, dass diese Stelle euch bekannt ist, ich lese sie euch vor, da heißt es in Vers 25, Apostelgeschichte 17, 25, auch wird er nicht von Menschenhänden bedient, als wenn er noch etwas nötig hätte, da er selbst allen Leben und Oden und alles gibt. Gott hat es überhaupt nicht nötig, aber gnädigerweise hat er uns doch dazu berufen, ihm zu dienen. 1. Korinther 1, 21 heißt das, denn weil in der Weisheit Gottes die Welt durch die Weisheit nicht erkannte, hat es Gott wohlgefallen, durch die Torheit der Predigt die Glaubenden zu erretten. Und wen braucht er für uns? Wen braucht er dafür uns? Dafür?
Uns.
Ich bin so schnell, weißt du. Wen gebraucht er dafür? Uns. So muss ich das sagen. Ja? Hat er gar nicht nötig gehabt. Carrie hat vorhin den Vortrag auf Englisch, hast du davon gesprochen, wenn wir schweigen, dann können die Steine, dann werden die Steine schreien. Im Alten Testament hat Gott sogar durch den Esel zu Bileam, war das ja, zu Bileam gesprochen. Gott hat es nicht nötig.
Aber er macht es.
Er macht es trotzdem. Er hat uns trotzdem, gnädigerweise hat er doch uns erwählt, seine Diener zu sein. Er hat es aber nicht nötig. Das möchte ich darauf hinweisen. Okay. Wenn wir Apologetik richtig einsetzen wollen, dann müssen wir uns bewusst sein, wie der menschliche Verstand und die Vernunft arbeiten und wie der menschliche, die Ratio funktioniert. Wie funktioniert der Verstand in der Apologetik? Erstens, der Verstand ist ein Werkzeug. Der Verstand ist ein Werkzeug. Wir kennen wohl alle Sprüche 3, was ist 5 bis 5, 6, verlass dich nicht auf deinen Verstand. Leute sagen grundsätzlich, ja, schmeiß den Verstand weg, im Christentum brauchst du keinen Verstand mehr. Nein, das ist überhaupt nicht damit gesagt. Unser Verstand ist ein gottgegebenes Werkzeug. Die Fähigkeit, logisch zu denken, ist ein Teil der Ebenbildlichkeit Gottes, das er in den Menschen hineingelegt hat. Im 1. Mose 1, Vers 26 sagt Gott, lasst uns Menschen machen in unserem Bild, uns ähnlich. Kann Gott denken? Ja, allerdings kann er denken. Aber er hat uns als denkende Wesen geschaffen. Das Imago Dei, das Ebenbild Gottes, als Ebenbild Gottes können wir sehr wohl denken. Matthäus 22, 37 sprach Jesus, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Christsein heißt nicht, Verstand ausschalten und blindlings alles anzunehmen, was du hörst. Nein, wir müssen ihn sehr wohl gebrauchen. Aber, und das führt uns zum zweiten Punkt, der Verstand muss ein Diener der Offenbarung Gottes sein. Der Verstand muss ein Diener der Offenbarung Gottes sein. Und diese Offenbarung ist was? Das Wort Gottes. Lieben, wir glauben nicht mehr an außerbiblische Offenbarung. Wir glauben wohl an allgemeine Offenbarung, die sich Gott durch die Natur, aber die spezifische Offenbarung, die wir heute haben, geschieht nicht, wie sie eins waren, Hebräer 1,1. Gott hat auf verschiedene Art und Weisen gesprochen, sogar durch Tiere und durch Träume, durch Visionen und so weiter. Gott spricht durch sein Wort. Zuletzt hat er durch seinen Sohn gesprochen und wir haben sein Wort. Okay. Jesaja 1,18 heißt es, kommt, lasst uns miteinander rechten. Das bedeutet eigentlich, lasst uns die Dinge in ihrem Zusammenhang betrachten und ordnen. Die Bibel verkündigt, dass Gott des Menschen einzige Hoffnung ist. Okay. Und deshalb muss unser Verstand immer ein Diener der Offenbarung Gottes sein. Jesaja 43, 10 und 11 heißt es, ihr seid meine Zeugen, spricht Jahwe oder der Herr, und mein Knecht, den ich erwählt habe, dass ihr erkennt und mir glaubt und einseht, dass ich es bin. Vor mir wurde kein Gott gebildet und nach mir wird keiner sein. Ich bin der Herr und außer mir gibt es keinen Retter. Okay. Wenn wir das glauben, dann muss unser Verstand unter diesen Voraussetzungen, unter dieser Prämisse, unter diesen Präsumptionen arbeiten. Okay. Die Bibel lehrt, dass der menschliche Verstand, wenn wir geboren sind und aufwachsen, nur Torheit hervorbringt. Wenn ihr Sprüche 1, Vers 7 aufschlagt, mein Taufbruch, das Herrnfurcht ist Anfang der Erkenntnis. Aber der zweite Teil ist eigentlich das Entscheidende. Da heißt es, nur Toren verachten Weisheit und Zucht. Was tun sie? Die Bibel lehrt, dass der menschliche Verstand nur Torheit hervorbringt. Sie verachten Weisheit und Zucht. Sie bringen Täuschung hervor, Kolosser 2, Vers 4, und Verführung, Kolosser 2, Vers 8. Biblische, begründete Vernunft hingegen führt in die Wahrheit und zum Leben. Okay. Seht ihr den Unterschied? Menschliche, rein menschliche, natürlicher, unser natürlicher Verstand bringt nichts anderes als nur Torheit. Wir werden da noch drauf eingehen. Der Verstand darf nicht, ich habe gerade gesagt, er muss ein Diener der Offenbarung Gottes sein, er darf nicht als eine unabhängige, autonome, das heißt unabhängig, autonome Größe oder letztendlich ultimative Autorität betrachtet werden. Der Verstand ist nicht das Höchste aller Dinge, ist nicht der Maßstab aller Dinge. Die Ratio, die menschliche Ratio ist nicht eine unabhängige Größe in sich selbst. Jede Erkenntnis und alle Vernunft kommt allein von Christus. Kolosser 2, Vers 3, was steht da? Wer weiß das? Kolosser 2, Vers 3.
Christus ist alle Weisheit.
In ihm sind alle,
Schätze der Weisheit.
Genau, und der Erkenntnis verborgen. Ja. Welche Erkenntnisse? Welche Schätze? Alle. Alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnisse. Die Schrift kennt deshalb auch nur zwei Arten von Menschen. Nach Römer 1, 25, und da heißt es, sie, welche die Wahrheit Gottes in Lüge verwandelt und dem Geschöpf Verehrung und Dienst dargebracht haben, statt dem Schöpfer, der gepriesen ist, in Ewigkeit. Amen. Die Schrift kennt nur zwei Arten von Menschen. Solche, die den Schöpfer anbeten und solche, die das Geschöpf anbeten. Ist ganz einfach. Es gibt Leute, die ihr Auto anbeten. Es gibt Leute, die ihre Frau anbeten, die ihre Kinder anbeten. Es gibt Leute, die das Mammon, das Geld anbeten, ihren Job anbeten, die Sexualität anbeten, die Drogen anbeten oder sonst irgendwelche Götzen anbeten. Das ist alles geschöpfte Geschöpfe. Aber die andere Seite ist, es gibt nur, der andere Typ von Mensch ist der Mensch, der Gott anbetet. Nichtchristen betrachten Gottes Schöpfung unabhängig von ihm. Das heißt, autonom von Gott. Das war übrigens der Ursprung aller Sünde. Als Eva auf einmal auf die Schlange gehört hat, hat sie sich losgelöst, Gottes Gedanken zu denken, sondern sie hat ihr Denken über das von Gott gestellt. Sie beurteilen Gott und werden damit ihr eigener Gott. Im Gegensatz dazu denken Christen in der Abhängigkeit von Gott. Jemand hat einmal gesagt, wir müssen Gottes Gedanken nachdenken. Wir können nur das denken, was Gott vor uns gedacht hat. Deshalb können wir niemals unseren menschlichen Verstand als unabhängige Größe betrachten. Wir ordnen uns der Wahrheit unter. Und diese Wahrheit ist was? Eine Person. Jesus Christus ist die personifizierte Wahrheit. Er sagt in Johannes 14, Vers 6, ich bin die Wahrheit. Der Weg und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und gegen der weit verbreiteten Meinung ist das Gegenteil von Wahrheit, von echter Erkenntnis, nicht Unwissenheit. Das Gegenteil von Wahrheit ist nicht Unwissenheit. Das heißt, ein Mangel an Fakten oder Erkenntnis, sondern Rebellion und Torheit nach der Schrift. Rebellion und Torheit ist das Gegenteil von Wahrheit. Das Hauptproblem des Ungläubigen ist nicht intellektueller Natur. Das ist sehr entscheidend, dass wir das jetzt begreifen. Das setzt uns die Grundlage. Das Hauptproblem des Ungläubigen ist nicht intellektueller Natur. Es gibt sehr, sehr kluge Leute, die ungläubig sind. Sehr intelligente Leute. ist nicht eine Frage der menschlichen Intelligenz, sondern es handelt sich um ein moralisch, ethisches und geistliches Problem. Das müssen wir in unserer Apologetik, in unserer Verteidigung des Evangeliums und des Wortes Gottes unbedingt behalten. Ich sage es nochmal, das Hauptproblem des Ungläubigen ist nicht intellektueller Natur, sondern handelt sich um ein moralisches, ethisches und geistliches Problem. Die rechte oder richtige oder biblische Apologetik bedient sich deshalb biblischer Argumente, um das törichte Denken des Sünders zunichte zu machen. Übrigens nochmal, um auf Torheit zu sprechen kommen, heißt es nicht im Psalm 14, Vers 1, der Tor sagt in seinem Herzen, es gibt keinen Gott. Ja, das ist sein moralisches Versagen, seine Rebellion, dass er sich auflehnt über das, was er weiß, das wirklich existiert. Römer 1 hat uns gesagt, er weiß, dass es einen Gott gibt, aber er unterdrückt sie und verkehrt, dreht die Wahrheit um und unterdrückt sie in Unwahrheit. Okay, wir kommen da noch drauf. Okay, rechte Apologetik bedient sich biblischer Argumente, um das törichte Denken des Sünders zunichte zu machen. Das sagt Paulus im 2. Korinther 10, 3 bis 5. Das sind Verse, die es wert sind, nochmal, sie sind alle wert, verstehe mich nicht falsch, aber lass uns die kurz nochmal aufschlagen. 2. Korinther 10, 3 bis 5. Paulus sagt in seiner Verteidigung seines Apostelamtes, denn obwohl wir im Fleisch wandeln, kämpfen wir nicht nach dem Fleisch. Was heißt das? Ja, wir haben Fleisch und Blut. Ja? Wir haben Fleisch und Blut. Wir sind Menschen in einem physischen Körper. Aber wir kämpfen nicht nach dem Fleisch, denn die Waffen unseres Kampfes sind was? Sind nicht physisch, ja? Sondern sie sind nicht fleischlich, sondern mächtig vor Gott, für Gott, zur Zerstörung von Festungen. So zerstören wir Vernünfteleien und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt und nehmen die Gedanken, jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi. Mit dieser Waffe, nicht einer fleischlichen Waffe, sondern mit einer geistlichen Waffe, zerstören wir die Systeme dieser Welt. Die falschen, die Philosophien und die Religion, alles was existiert, zerstören wir mit einer einzigen Waffe, dem Wort Gottes, die Wahrheit. Wir kommen rein und sagen, das ist die Wahrheit. Wir kommen nicht irgendwie mit irgendwelchen menschlichen Argumenten, sondern Gott selbst macht die Argumente der Ungläubigen zunichte. Dem Ungläubigen wird aufgezeigt, dass er ohne Gott, da ist es Psalm 14, Vers 1, ein Tor ist. Es wird ihm gezeigt, dem Ungläubigen wird auch gezeigt dadurch, dass er keine Einsicht hinsichtlich Erkenntnis, Moral und Konstanten in dieser Welt, Wissenschaft und sonst irgendetwas hat. Nach Römer 1, 22. Er hat wirklich keine Erkenntnisse darüber, was das Leben ausmacht. Er hat keine Erkenntnisse darüber, was der Sinn des Lebens ist. Und letztlich hat er auch keine Grundlage, etwas gegen die Wahrheit einzuwenden. 1. Korinther 1, Vers 20, möchte ich kurz vorlesen. 1. Korinther 1, Vers 20. Wo ist der Weise? Oder wo ist ein Schriftgelehrter? Wo ein Wortstreiter dieses Zeitalters? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Das ist wahr. Ich sage euch, nochmals auf meine kleine Tochter zurückzukommen, die ist 6 Jahre alt. Ich kann sie fragen, sag mir mal, wie die Schöpfung war. Die kann mir das alles erzählen, wie die Schöpfung war. Du gehst zu einem hochintelligenten Professor an der Universität und er erzählt dir sonst was über, was er sein ganzes Leben studiert hat, über etwas, das nicht existiert, was irreal ist. Und es sind irrationale Argumente. Und durch diese kleinen Beweise, diese Anführung meiner Tochter, macht er seine Weisheit zunichte. Sie ist hin, sie ist völlig hin. Um biblische Apologetik richtig verstehen zu können, ist es aber von äußerster Wichtigkeit, dass wir uns ein richtiges Bild vom Menschen machen. Und das ist leider oft sehr verschoben in unserem Zeitalter.
Diese Sendung war von der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Unser Ziel ist, Jünger fürs Leben zuzurüsten, um der Gemeinde Christi zu dienen. Weitere Beiträge, Bücher und Informationen findest du auf ebtc.org.